mit Herz und Köpfchen. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute lüfte ich gemeinsam mit Katharina Starley echte Stilgeheimnisse. Die unschlagbaren Tricks und Kniffe für erfolgreiches Auftreten. So lautet die Unterzeile ihres erfolgreichen Buches. Katharina Starley ist ihren Lesern durch die Kolumne Starley Express beim Manager Magazin Online und durch ihre Bücher beim Frankfurter Allgemeine Buchverlag bekannt. Ihr Debüt gab sie 2012 eben mit diesem gerade erwähnten Buch Stilgeheimnisse, das sich heute bereits in der 5. erweiterten Neuauflage befindet. Durch einige Jahre als Führungskraft im Einzelhandel in der Kosmetik- und Modebranche verfügt die studierte Modedesignerin über einen einzigartigen Schatz an gelebtem Praxiswissen. Sie ist Beraterin, Trainerin und Einkleiderin für Firmenauftritte und sie entwickelt für diese Style-Manuals. Liebe Frau Starley, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Steinkamp.
Ja, und bevor wir jetzt mein Versprechen direkt einlösen aus dem Intro und schon die ersten Stilgeheimnisse verraten, erzählen Sie mir doch mal, warum ist dieses Buch ein absolutes Must-Have für alle modebewussten Menschen?
Ich glaube, dass wir da direkt an einen Punkt kommen, um den es auch in dem Buch geht. Must-Have ist so ein Modebegriff geworden und das will uns suggerieren, dass wir das Teil unbedingt kaufen sollen und das wiederum ist an den Konsum gekoppelt. Und ich habe meine Bücher nie so verstanden, dass es reine Kommerzartikel sind, sondern da geht es um Botschaften, um Werte und auch darum, einen Mehrwert für die Leser zu schaffen. Und wen es anzieht, der wird das Buch gut finden und wer es nicht braucht in dem Moment, der wird es natürlich auch nicht haben wollen. Aber Bücher sind, auch wenn sie mit Liebe geschrieben sind, zeitlos, wie ich finde, bis auf ein paar Dinge, die man immer mal wieder aktualisiert. Und das Buch Stilgeheimnisse ist ja jetzt auch in der 5. aktualisierten Neuauflage. Wir haben also immer mal wieder auch modische Aussagen angepasst, aber die Grundwerte des Buches bleiben. Und mir geht es in dem Buch Stilgeheimnisse ganz klar darum, nicht nur zu schreiben, wie sieht man gut aus, was sind die Tipps und Tricks, ja auch, das sind aber für mich fast fachliche Basics. Mir geht es auch darum zu sagen, die schöne Kleidung hilft dir als Leser auch nichts oder hilft dem Menschen nichts, wenn sich der Mensch darin nicht gut benimmt. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte, um den es geht, ist das Thema Benehmen, gutes Benehmen und vor allen Dingen die Du-Bezogenheit. Inhaltlich ist das Buch aufgebaut in größere Kapitel, an denen man sich orientieren kann. Und das ist vielleicht auch neu an der Darstellung des Buches. Die Kapitel bauen nicht wie in einem Roman aufeinander auf, sondern man kann jedes Kapitel einzeln lesen und damit respektiert mein Buch auch die Zeit, das Zeitkontingent von den Lesern. Das heißt, man kann das lesen, was man gerade braucht. Man kann es als Nachschlagewerk auf dem Nachttisch liegen haben. Das haben tatsächlich auch einige Leser, was mich besonders freut, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin Teil des Kleiderschranks. Bei manchen liegt es auch wirklich im Boudoir oder in der Garderobe. Und das erste Hauptkapitel ist stilvoll kombiniert, das zweite stilvoll kleiden. Dann geht es um Stil im Businessalltag, Accessoires mit Stil, Styling von Kopf bis Fuß, Styling von Kopf bis Fuß. Stilvoll altern, stilvoll benehmen und stilvoll einkaufen. Das sind also sehr komplexe Themen, die relativ viel auch über unser Leben heute im Umgang mit Stil und Kleidung aussagen. Und wenn ich jetzt nochmal zum Beispiel das Thema stilvoll altern aufgreifen darf, weil das auch ein Thema ist, das mich sehr beschäftigt und eine demografisch wachsende Zahl von Menschen beschäftigt. Da geht es zum Beispiel um die Sache mit Dorian Gray, Gewohnheit prägt. Es geht aber auch um Age Models, was wir von denen lernen können. Es geht um garantierte Rezepte über das, was nicht alt aussehen lässt. Und Forever Young, da geht es ein bisschen um das Thema Haut, Hautpflege, denn auch da wird uns die Kosmetikindustrie relativ viel vormachen, was letztlich dem Konsum dient, aber nicht unbedingt dem Menschen. Und da geht es nochmal darum, wie Haut am besten gepflegt wird. Das kann man nur dann richtig verstehen, wenn man auch die Haut versteht. Das ist so ein Beispiel dafür, wie ich denke und wie ich schreibe. Ich gehe immer vom Menschen aus, aber in der Du-Perspektive, es geht immer um die Du-Bezogenheit.
Wenn ich da jetzt kurz zwischenfragen darf,
Ja.
was können wir denn von Age Models lernen?
Von Age Models können wir lernen, dass eine etwas entspanntere Haltung mit Blick auf das eigene Altern immer gut tut, dass man auf der einen Seite es anerkennt, ohne sich dem Thema komplett zu ergeben. Denn Resignation ist ein schlechter Ratgeber, wenn man älter wird. Natürlich, die Haut wird im Laufe eines Lebens nicht straffer, die Figur wird nicht jünger und das gesamte Bindegewebe folgt der Schwerkraft. Und da müssen wir uns auch gar nicht beklagen, denn jeder kommt dran. Also wer im jungen Alter einfach meint, er steht drüber, der da muss nur warten. Die Zeit erledigt es dann auch.
Das ist schön
Ja,
gesagt, ja.
aber sich dem Thema nicht zu ergeben, bedeutet auch heute, dass man vorausdenkt und dass man einfach weiß, was ich heute tue, so sehe ich in 10 Jahren aus. Weil der Körper ist ein langsamer Mensch. Und der Körper braucht seine Zeit, um Sünden auch einfach darauf zu reagieren. Das heißt, wenn ich heute mit meinem Körper nicht gut umgehe, dann habe ich das extra Pfund, das Ungeliebte, eher morgen. Das sehe ich aber noch nicht sofort. Das sehe ich mit Mitte 30 nicht. Aber mit Mitte 40 sehe ich dann schon, wie ich vor 10 Jahren gelebt habe. Und das ist die Hauptaussage dieses Kapitels. Und ich habe mich ja einfach aus biografischer Betrachtung heraus, habe ich mich mit dem Thema stilvoll altern auch noch einmal in einer Extrapublikation beschäftigt. Da geht es dann auch nochmal um den Zusammenhang und den Kontext in unserer Gesellschaft. Aber stilvoll altern ist etwas, was uns lange begleiten wird und länger als das Jungsein.
Was ich daran spannend finde, ist, dass das Buch heißt halt Stilgeheimnisse und es geht eben nicht nur
Ja.
darum, welches Tuch werfe ich mir um den Hals oder welches Kostüm trage ich oder welchen Hut setze ich vielleicht mal auf, sondern es geht um diese vielen anderen Aspekte rundum zu. Und auch das Intro fand ich eben sehr schön, dass es um Respekt geht. Sie haben auch mal gesagt, eine gepflegte Erscheinung ist sichtbar gewordener Respekt vor dem Umfeld und sich selbst.
Ja, das ist mir tatsächlich auch sehr wichtig. Respekt ist an vielen Stellen im Alltag ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Und wir können nicht genug darüber sprechen. Nun sind viele, die darüber sprechen, die üben ihn dann im Alltag dann doch nicht aus. Also mir geht es auch ein bisschen um die Integrität, die wir brauchen, um das Thema Respekt auch wirklich zu leben. Und mit Blick auf Stil und Kleidung sind wir ja gerade hier in Deutschland an einem Punkt angelangt, wo jeder so rumläuft, wie er ist und wie er sich findet und natürlich super bequem. Und wir denken oft nicht genug an den anderen, der uns dann aber auch anschaut. Es gibt Videokonferenzen, wo Leute sich im Bett präsentieren, weil ihnen schnurzpiep egal ist, was andere von ihnen denken. Und was sie dabei fühlen, ist ihnen unter Umständen auch egal. Oder sie denken darüber nicht nach, aber auch das ist ja eine Ignoranz, die wenig Du-Bezug hat. Und ich denke, es ist immer schön, wenn wir uns darüber nochmal Gedanken machen, was bedeutet Respekt in der vollen Konsequenz. Und darum geht es auch in dem Buch natürlich. Also mit Respekt meine ich auch sich schön kleiden. Dann kommen wir an dieses Thema Dresscodes, worum es natürlich auch gerade im Moment geht, um auch mal die Kurve zu machen zu dem, was Stil im gelebten Alltag bedeuten kann. Dresscodes haben ihre Wirkung auf andere Menschen nicht verloren. Sie werden nur heute mehr ignoriert. Das ist meine Meinung. Und wenn wir uns klar machen, was eine gepflegte Erscheinung nicht nur mit dem anderen macht, sondern auch mit uns selbst, dann sollten wir uns vielleicht schleunigst wieder Gedanken darüber machen, wollen wir wirklich alle in Hoodies und Jogginghosen rumlaufen oder wollen wir auch mal anfangen, uns wieder ein bisschen schön zu machen? Denn wenn ich mich schön mache in der vollen Bedeutung des Wortes, dann sage ich damit ja auch etwas aus. Ich sage, der Anlass, mein Gegenüber und ich selbst bin es mir wert, mich schön zu kleiden. Die Sache ist mir wichtig. Das heißt, Dresscodes und auch das sich schön kleiden, individuell, aber auch mit Blick auf den Rahmen. Das wäre dann halt dieses Knigge-Dresscode-Thema. ist gelebte Achtung für das Gesamte. Und das finde ich eine sehr angenehme Aussage. Ich begegne lieber Menschen, die sich ein bisschen schön gemacht haben, als welchen, die mir mit ihrer gesamten Erscheinung verraten, du bist mir egal.
Und ich finde, also was man heute deutlich spürt, ist, die Generation, vor allen Dingen die etwas jüngere Generation, schreit so nach Individualismus. Ich bin anders, ich möchte anders sein, ich möchte mich ausdrücken. Aber das Ergebnis ist dann, und Sie haben es gerade schon gesagt, dass doch alle wieder in Jogginghosen oder Hoodies rumlaufen oder alle die weißen Sneaker tragen oder alle gerade die High-Waist-Hosen tragen. Und dann ist es wieder ein Einheitsbrei. Also das ist diese Balance zwischen Mode und Stil auch. Und jetzt fällt mir ein, ich hatte eine Frage vorbereitet für heute.
Ja.
Und zwar hätte ich Sie gerne gefragt, es gibt diesen Ausdruck, Mode kann man kaufen, Stil nicht. Und dann fällt mir Ihr Buch in die Hände und da steht ganz zu Beginn, ich blätter es mir jetzt einmal auf, ganz zu Beginn das Zitat von Coco Chanel, Mode ist vergänglich, Stil niemals. Was sagen diese beiden Aussagen und wie unterscheiden die sich und welche ist denn jetzt wahr oder welche ist vielleicht wahrer als die andere?
Ich glaube, dass das sehr sprechend ist, was Sie gerade sagen. Das erste Zitat, was Sie genannt haben, geht ja auf ein absolut modisches Thema ein, nämlich unseren Konsum. Mode kann man kaufen, Stil nicht. Ja, aber was ist Stil? Das ist dann die Frage. Aber muss man wirklich alles kaufen? Muss auch Stil teuer sein? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen werden. Ich wäre aus meiner Betrachtung heraus, und das ist ja auch das, wovon das Buch handelt, immer bei Coco Chanel, die das weniger am Konsum aufgehängt hat, sondern die einfach sagt, Mode ist vergänglich, Stil niemals. Und dann kommen wir nochmal auf die Definition von dem, was Mode bedeutet. Mode kommt aus dem Lateinischen, Modus, die Art und Weise. Und die Mode beschreibt eigentlich, was in einem bestimmten Zeitraum von einer bestimmten Gruppe als gängig betrachtet und gefühlt wird. Und das ist ja das, was Sie auch an diesen jungen Menschen beschreiben. Wer der Mode folgt, kann fast nicht individuell sein, weil das machen viele.
Ja.
Eine bestimmte Gruppe und die Gruppe kann sehr groß sein.
Und das ist ein großer Irrtum heute, oder?
Ja. Also Mode ist tatsächlich auch ein Irrtum, weil Mode ist etwas Gängiges, was viele tun. Und Stil beschreibt, Stil oder auch Style, beschreibt die individuelle Art, etwas zu tun oder zu tragen und sich selbst zu inszenieren. Und das setzt voraus, dass wir uns selbst gut kennen und einschätzen können, inklusive unserer Fehler, diese Dinge, wo wir so ungerne hinschauen. Aber diese kleinen Fehler, wenn wir darüber nicht sprechen, sondern wenn wir sie einfach gut inszenieren, können sehr charmant und sehr individuell sein. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir mit dem Spruch auch sagen wollen. Ein persönlicher Stil bleibt haften und bleibt im Gedächtnis. An einen Menschen, der etwas trägt, was gerade nicht alle tragen, erinnere ich mich später. Das sind Persönlichkeiten. Da wird eine Persönlichkeit gestylt, dargestellt oder inszeniert. Und wenn wir uns in der Mode bewegen, dann gehen wir in einer Masse unter und keiner weiß mehr hinterher, wer wir so sind. Und das ist ja auch klar. Die Mode hat kein Interesse daran, dass wir mit uns selber zufrieden sind. Die Mode möchte, wenn wir es mal gemein formulieren, die Mode gerade auch als Industrie, die möchte, dass wir ewig hungrig bleiben auf der Suche nach dem ultimativen Look. Dass wir ewig unzufrieden bleiben mit unserem Äußeren, weil nur dann konsumieren und kaufen wir und nur dann bringen wir Umsatz. Wenn wir aber zufrieden sind mit uns selbst, wenn wir uns gefunden haben und einfach wissen, was aus dem Modeangebot für uns ist und was nicht, dann können wir unseren Konsum einschränken und können sagen, die Teile, die ich habe, sind die richtigen. Und dann müssen wir nicht mehr ständig konsumieren. Dann haben wir weniger Kleidungsstücke in einer höheren Qualität. Und dann verhalten wir uns auch automatisch nachhaltig. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, gerade heute.
Und das macht auch klar, warum ich habe sie ja im Intro als Einkleiderin auch beschrieben,
Ja.
dass das Wort Einkleiderin etwas anderes ist als eine Modeberaterin. Es geht
Ja.
tatsächlich darum, einen eigenen Stil zu finden.
Ja. Wir dürfen uns da auch noch mal ganz kurz vergegenwärtigen, wie der Modehandel organisiert ist. Und wenn wir uns anschauen, das Warenhaus von vor ein paar zig Jahren und das Warenhaus heute. In der Vergangenheit waren Modewarenhäuser, die es gab und wo man auch hingehen und anfassen, fühlen, ausprobieren konnte, hatten eine modische Aussage. Sie haben uns erzählt darüber, wie sie selbst auch Stil interpretieren, dadurch, dass sie aus dem produzierenden Angebot eine Auswahl trafen, eine Vorauswahl für uns. Und heute sind Modeanbieter mehr oder weniger Flächenvermieter geworden. Das heißt, die Modeberatung, die heute dort steht, hat häufig auch einen Auftraggeber oder einen Arbeitgeber, der ziemlich monochrom unterwegs ist. Die sind dann nämlich die Berater von dem Label XY und nur dieses Label und kein anderes Label. Das heißt, die haben auch kein Interesse daran, uns so zu beraten, wie wir sind, sondern die wollen und sollen dieses Label verkaufen. Das heißt, wir finden in der klassischen Modeberatung im Handel, wenn wir jetzt den stationären Handel anschauen, finden wir Verkauf, Handelswissen und die allgemeine Fashion. Im Gegenteil zu der Stilberatung, wenn sie eine gute Stilberatung ist, das immer vorausgesetzt und dafür braucht man viel Fachwissen. Stilberatung bedeutet, man muss ganz viel über Linien, Formen, Farben, Proportionen, über Stoffe und über Menschen wissen. Und dieses Genre an Beratern stirbt mehr oder weniger aus. Und dieses Fachwissen habe ich versucht, auch in dem Stilgeheimnissebuch zu bewahren, indem ich darüber schreibe, damit auch wir als Konsumenten selber mündig sind. Wenn wir in so eine Beratung gehen, damit wir selber wissen, welche Farben stehen uns, welche Linien stehen uns und warum. Ja, denn dieses Wissen heißt eben Proportionen kennen, einen Menschen anschauen und gucken, wo braucht es ein bisschen Balance. Ja, Proportionen wollen ein bisschen ausgeglichen werden und Eigenheiten wollen inszeniert und betont werden, damit am Ende der Mensch im Gedächtnis bleibt. Ich schaue mir, wenn ich einen Menschen einkleide, um dieses von mir geliebte Wort auch noch einmal ins Spiel zu bringen, dann schaue ich mir auch an, wie ist seine Ausstrahlung, wie ist er gerade drauf, das heißt, wie geht es dem Menschen gerade, wo steht er in seiner Karriere, wo steht er in seinem Selbstbewusstsein als Mann oder Frau. Auch das spielt in der Beratung, finde ich, eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn ich in der Modeberatung und Einkleidung bin, dann befasse ich mich zunächst einmal intensiv mit dem Menschen an sich. Aber es geht auch um Benehmen zum Beispiel, ja? Wie tritt derjenige auf? Ist dieses Benehmen authentisch und glaubwürdig? Denn letztlich, wir benehmen uns immer und wir werden als Menschen und Personen oder Persönlichkeiten und Achtung, auch Firmen sind Persönlichkeiten. Auch eine Firma hat eine Ausstrahlung. Ja, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich mache Unternehmensberatung. Ich schaue mir an, wie kommt die Firma rüber, wie wird die wahrgenommen, wie präsentiert die sich im Internet. Das sind die Feinheiten, die Zwischentöne, über die wir da reden. Und der lauteste Tarzanschrei, der kann nicht überdecken, wenn hinten dran etwas nicht stimmt in der Firma. Ja, wenn eine Firma, also mal als kleines Beispiel. Ich hatte mal eine Firma als Kunden im Bereich Partikelfilter und Katalysatoren, also ein technisches Handwerk. Und die haben in die Welt hinaus gepustet, wir sind innovativ. Aber die Mitarbeiter im Vertrieb, die gingen im schwarzen Anzug zum Kunden. Ein schwarzer Anzug ist nicht innovativ. Das heißt, der Auftritt der Menschen in der Firma hat den Werbeclaim, die Werbebotschaft, Lügen gestraft. Das kann nicht funktionieren. Und der Kunde der Zukunft schaut heute viel genauer hin als noch vor 10, 15 Jahren. Wir nehmen diese Botschaften inzwischen nicht mehr an. Wir wollen uns als Hörer oder wir wollen uns als Zuschauer auch nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Das heißt, die Feinheit der Botschaft und die Integrität der Botschaft gewinnt zunehmend an Bedeutung. Und wenn wir dann nochmal rückkoppeln auf unseren Auftritt als Einzelperson und als Mensch, wie wir uns heute so geben und vor allen Dingen, welche Kanäle wir haben, um zu wirken. Und dann kommen wir in die Corona-Zeit und dann kommen wir auf einmal alle in diesen engen Ausschnitt einer Bildkamera. Dann stellen wir fest, der Raum, in dem wir wirken können, ist kleiner geworden. Der beschränkt sich auf Gesicht, auf Hals, Dekolleté manchmal und dann war es das auch schon. Das heißt, das Thema Stil- und Styleberatung oder auch Einkleidung, denn nochmal die Kleidung, die wir tragen, retroreflektiert auch auf unsere Haltung. Wenn ich im Bademantel vor dem Bildschirm sitze, dann habe ich eine andere Stimme, als wenn ich mich gekleidet und schön gemacht habe für den anderen. Das ist schon mal klar.
Ich finde, man kann das auch nicht oft genug sagen, denn das ist etwas, was mir häufig begegnet, dass Menschen sagen, komm, aber ist doch egal, wie ich am Telefon sitze, ob ich im Schneidersitz auf dem Sofa sitze oder ob ich mich angezogen habe und auch in Videocalls, ist ja einfach ein wichtiger Aspekt. Wir haben weniger Sinne zur Verfügung. Wir können dort einfach nur hören und wir können sehen. Wir können nichts fühlen, wir können nichts riechen, wir können nichts wahrnehmen wirklich. Ja. Wir können ja kaum mit unseren Blicken spielen, weil wir entweder in die Kamera schauen, dann schauen wir den anderen an, sehen aber seinen oder ihren Blick nicht. Und umgekehrt genauso, ne? Ich schaue ins Gesicht, dann denkt der andere aber, wo schaut Frau Steinkamp denn jetzt hin?
Richtig.
Und das sind so viele Hürden, die zu überbrücken sind. Und ich finde es besonders spannend, wie ich das denn mit Kleidung und mit Stil meistern kann und diesen Ausschnitt eben bestmöglich inszenieren kann.
Ja, da will ich auch mal eine provokative Frage in den Raum stellen. Warum tragen Musiker oder Sänger auf der Bühne tolle Kleidung? Warum hat das Orchester einen Frack an und keinen Hoodie? Weil es einfach die Intensität der Aussage erhöht. Und ich kann mir auch bis heute noch nicht vorstellen, dass ein Sänger, der große Werke präsentiert, dass der irgendwie im Hoodie da steht, weil er sagt, ich kann im Hoodie besser atmen. Die größte Diva der Welt, die trägt immer noch ihr Abendkleid und das hat einen Grund. Mhm. Weil es einfach auch die Haltung, aber auch die Aussage gegenüber dem zuschauenden, aber auch dem zuhörenden Publikum erhöht.
Bademantel darf auch nur oder durfte nur Udo Jürgens und das aus Imagegründen, ne?
Und das auch nur nach dem Konzert.
Genau.
Er hat das nie während des Konzerts angezogen, sondern erst, wenn er fertig war. Das war dann so noch ein bisschen der Chill-Out und da war die Stimme aber auch dann schon benutzt. Mhm. Und das ist einfach, es war seine Art, Nähe zu seinem Publikum zu suchen. Aber auch er hat sich vorher seinen Anzug angezogen.
Mhm. Genau.
Und ich will damit nicht sagen, zieht euch wieder die Krawatten der Vergangenheit an, Männer oder Frauen, kleidet euch in langweiligen dunkelblauen Kostümen. Das Gegenteil ist der Fall. Zieht euch an, aber mit Bedacht und vor allen Dingen mit Stil und Style.
Was bedeutet denn überhaupt, wenn wir über den Begriff Dresscode sprechen? Was bedeutet das denn heute? Wie kann ich den denn entkodieren?
Ich finde sehr wichtig, sich zu überlegen, wie auch bei der Wahl der Schuhe. Bei der Wahl der Schuhe ist sehr wichtig, sich zu fragen, wie ist der Boden, auf dem ich laufen werde. Dazu habe ich eventuell noch eine Anekdote später. Aber ich überlege mir doch, wer ist mein Empfänger? Wen will ich erreichen? Das sind Fehler, die auch in der Vergangenheit, auch in Verkauf und Vertrieb immer wieder gemacht wurden. Man hat nie an den Empfänger gedacht. Man hat nur überlegt, ich will teuer aussehen, weil ich will ja eine teure Ware verkaufen, also ziehe ich mir einen Anzug und Manschettenknöpfe an. Und damit sind dann nicht selten Vertriebler in viel zu teuren Autos bei bodenständigen Kunden vorgefahren und haben jegliches Feingefühl im Umgang mit dem Gegenüber vermissen lassen. Das heißt, der neue Dresscode orientiert sich am Gegenüber. Trotzdem, wenn ich einen bodenständigen Kunden habe, kann ich ja auch sagen, ich ziehe zwar nicht so formelle Kleidung an, aber auch die nicht so formelle Kleidung wähle ich mit Bedacht, mit Sorgfalt und vor allen Dingen auch mit Qualität. Das heißt, man sieht eine Erscheinung an, auch wenn sie leger ist, ist sie mit Liebe zusammengestellt. Sind die Farben schön kombiniert? Sind die Stoffe von einer guten Qualität oder ist das eine Verarbeitung, wo man schon allein vom Anblick her sehen kann, dass das Teil nach der nächsten Wäsche auseinanderfallen wird? Das ist die neue Qualität. Das ist der neue Dresscode, den wir haben sollten. Und nochmal, wir haben an vielen Stellen der menschlichen Berührung über die Kamera einen viel engeren Ausschnitt, um diese Qualität darzustellen und die Zeit, die wir haben, um einen anderen wahrzunehmen oder die wir haben, um beim anderen zu wirken, die ist auch nicht mehr geworden. Das sind in der Regel 3 bis 10 Sekunden, manche sagen auch ein Wimpernschlag. In dem Moment habe ich den anderen schon eingeordnet. Und dann komme ich wirklich nochmal auf diese Qualität der Erscheinung und die Qualität der Kleidung, die wir tragen, auch mit Blick auf die Einkleidung. Welche Qualität kann ich vermitteln, wenn meine Kleidung vermittelt, dass mich Qualität nicht interessiert? Und wenn die Kleidung das vermittelt, dann muss ich keinem Menschen dieser Welt mehr etwas erzählen von hochpreisigen Produkten, die ich verkaufen will. Wenn ich also meinen eigenen Wert dokumentieren möchte, sollte auch meine Kleidung wertig sein. Und Wert heißt immer Verarbeitung und die Sorgfalt der Kombination.
Ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt und das schlägt nochmal den Bogen zum Beginn, als Sie sagten, auch Respekt sich selbst gegenüber. Und ich habe auch einen Satz von Ihnen gelesen, den ich in diesem Zusammenhang sehr spannend finde, ist, Kleidung ist immer dann wichtig, wenn sie nicht stimmt. Was hat es damit auf sich?
Da geht es ein bisschen um mich selbst, aber auch um das, was der andere wahrnimmt. Wenn ich mache mir doch einmal richtig Gedanken darüber, wie ich auftreten will. Das heißt, wenn ich einen Vortrag halte. Oder ich habe eine Podiumsdiskussion, wo ich eingeladen bin, war einer meiner ersten Live-Auftritte jetzt nach 1,5 Jahren Corona wieder. Dann mache ich mir doch darüber Gedanken, bevor ich mich da hinsetze, damit ich mit einem guten Selbstbewusstsein in die Situation reingehen kann, damit ich weiß, ich habe alles getan, um gut auszusehen und gut wahrgenommen zu werden, um meine Zuschauer, Hörer, wie auch immer zu erreichen. In dem Moment kann ich meine Kleidung vergessen, wenn ich alles gegeben habe und wenn ich das auch wirklich mit Sorgfalt gemacht habe. Wenn ich mich aber vergriffen habe oder ich merke an den Blicken der anderen, oh, irgendwas stimmt an meiner Kleidung nicht, dann verlasse ich meine gesamte Souveränität und dann strahle ich dieses Wohlbefinden nicht mehr aus, was es aber braucht, um volle Leistung zu bringen. Das meine ich, wenn ich sage, Kleidung ist immer dann wichtig, wenn sie nicht stimmt, weil dann habe ich sie ständig in diesem Bewusstsein, dann habe ich ständig dieses Gefühl, oh Gott, irgendwas stimmt an mir gerade nicht. Denn das müssen wir uns einfach immer gewahr sein, was tun wir eigentlich, wenn wir im Straßencafé sitzen und einen Cappuccino schlürfen, so als Bild einmal, ja? Was tun wir da? Wir beobachten hinter dem sicheren Visier unserer Sonnenbrille andere Menschen. People watching. Und darum auch noch einmal meine Bitte, das habe ich auch in Seminaren häufiger, da habe ich einfach die Bitte an meine Seminarteilnehmer, macht eure Augen und Ohren auf, hebt den Blick, nehmt es mal vom Handygedaddel runter und beobachtet einfach Menschen, weil Beobachten schult. Beobachten, da lernen wir ganz viel über uns selbst. Wir lernen etwas über unseren eigenen Geschmack, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden. Wir lernen etwas darüber, wie sich Menschen verhalten, wenn sie sich beobachtet glauben. Ja, aber auch wie stolz sie werden, wenn sie sich schön fühlen. Ein Mensch, der sich schön findet, der hat eine ganz andere Körperhaltung.
Jetzt gibt es, vielleicht auch ein bisschen provokant, aber es gibt ja auch Menschen, die sind eher nachteilig gekleidet oder ich sag mal nachlässig, fühlen sich aber pudelwohl.
Ja.
Stehen Ihnen auch manchmal solche Menschen gegenüber, die Sie beraten sollen, vielleicht weil der Chef diese Kunden oder Kundinnen geschickt hat und Sie müssen erstmal diese Hürde überbrücken, demjenigen klarzumachen, hey, was du da trägst, das funktioniert so nicht. Und wenn ja, wie macht man das?
Wenn ich einen Menschen vor mir habe, der nicht so vorteilhaft gekleidet ist und sich dabei aber pudelwohl fühlt, da bin ich kein Freund der unfreiwilligen Beratung. Ich muss keinen missionieren, der das nicht will, weil ich finde, Freiheit hat immer auch was mit Freiwilligkeit zu tun. Das heißt, wenn jemand mich fragt, professionell fragt, dann kriegt er diese Antworten auch. Aber wenn derjenige das gar nicht sucht, dann dränge ich mich auch nicht auf. Das ist wieder dieses Feingefühl und auch der Respekt dem anderen gegenüber. Vielfach ist es in der Vergangenheit so gelaufen, dass dann Stilberater in der besten Meinung missionieren wollten und dann ungefragt eine Meinung kundgetan haben. Das war auch nicht immer so sensibel, wie es manchmal wünschenswert gewesen wäre. Und das ist natürlich auch etwas, was die Stilberatung als solche in Misskredit bringen kann. Was man allenfalls tun kann, dann, wenn der Mensch bei einem in der Beratung ist oder im Seminar ist, dann kann man Vorschläge machen, wie es unter Umständen besser geht. Was man aber nie machen sollte, ist das, was man vor sich hat, runterziehen. Weil das kommt nie an. In dem Moment ist das Gegenüber, im Moment ist der Mensch, der einem gegenüber sitzt, einfach zu. Der hört dann auch nicht mehr zu. Und das habe ich wirklich auch gelernt in 13 Jahren Leben in der Schweiz. Man muss nicht etwas niedermachen, um eine Botschaft zu platzieren. Man muss auch im Vertrieb nicht das Produkt des Mitbewerbers niedermachen, um zu sagen, mein eigenes Produkt ist gut. Es reicht, die Vorzüge darzustellen oder einem Menschen auch zu sagen, schau mal, mit der Farbe finde ich, deine Haut strahlt mehr. Und dann kann er sich selber seine Meinung bilden. Aber missionieren und dabei andere schlecht machen, ist immer eine schlechte Beratung.
Das bedeutet ja auch, wenn ein Unternehmen einen Dresscode einführen möchte oder bereits einen Dresscode hat, wird es immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die sich vielleicht nicht wohlfühlen, denen die Farbe oder der Schnitt oder ähnliches überhaupt nicht steht. Wie sehr dürfen denn so unternehmenseinheitliche Dresscodes individualisiert werden? Oder wie gehen Sie damit um, wenn es da doch einzelne Menschen gibt, die jetzt sagen, Anzug geht bei mir nicht? Oder ich bin mal Damen begegnet, die sollten vom Chef vordiktiert die Bluse immer in die Hose stecken. Das war so seine Vorstellung von ordentlichem und jetzt male ich gerade Anführungszeichen in die Luft von ordentlicher Kleidung. Und die haben gesagt, es passt einfach auch nicht zu meiner Figur. Ich fühle mich so unwohl, wenn ich ein Oberteil in die Hose stecke und der Gürtel so aussieht, als würde er mich in der Mitte so zusammenschnüren. Was ist da eine gute Lösung? Wie kann man damit umgehen und wie kann man trotzdem so eine leichte Form der Uniformität herstellen? Kennst du das vielleicht, dass dein Chef das Einhalten eines ganz bestimmten Dresscodes von dir erwartet? Vielleicht ist es eine Uniform, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine bestimmte Farbe oder ein bestimmtes Kleidungsstück. Ich bin sehr gespannt darauf, was uns Stilexpertin Katharina Starley dazu raten wird. Und ich freue mich darauf, wenn du bereits in der kommenden Woche wieder mit dabei bist, denn dann gibt es den zweiten Teil dieses Interviews. Und bis dahin, bleib anständig. Thank you.